HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Hoher Besuch bei uns in Hessen. Bundeskanzler Olaf Scholz war am Donnerstag im Lande. Scholz war unterwegs gewesen mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Hessenwahl. Und die beiden hatten jede Menge Termine, die sie durchs Rhein-Main-Gebiet führten. Bei Behörden und Verbänden zum Beispiel, aber auch um ein lang gehegtes Versprechen des Bundeskanzlers einzulösen. HR-Inforeporterin Simone Bese berichtet.
Fast 2 Jahre musste Schreinermeister Wolfgang Krammwinkel warten. Jetzt ist er da. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht seine Werkstatt, ein mittelständischer Familienbetrieb in Mülheim am Main.
Was mich sehr beeindruckt, ist natürlich das, was wir vom Handwerk immer kennen. Die Präzision und auch der Fleiß der Frauen und Männer, die hier arbeiten. Aber ganz besonders natürlich auch zu sehen, wie viel technische Innovation, Modernität auch mit dem Handwerk heutzutage verbunden ist.
Wenn im Prinzip mein Bundeskanzler zu einem ins Haus kommt, ist mir schon aufgeregt. Aber ich bin auch stolz, dass er es ausgesucht hat, zu uns ins Handwerk hier nach Mülheim zu kommen.
Erstmals sind sich die beiden im Bundestagswahlkampf 2021 begegnet. In einer ZDF-Sendung konnte der hessische Handwerker dem SPD-Kanzlerkandidaten seine Nöte erklären.
Die Sorgen sind ganz einfach da, dass der Staat uns das Geld nimmt, wo wir Maschinen kaufen können.
Da kann ich Ihnen ganz sicher sagen, das wird nicht passieren. Es geht ja nicht darum, dass Sie für Investitionen bestraft werden sollen. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß Ihr Vermögen ist und wie groß Ihre Gewinne sind. Das kann ich nicht beurteilen, weil wir uns noch nicht so genau kennengelernt haben. Das können wir gerne mal nachholen. Das finde ich aus Rückblick. Ich würde auch gerne sehen, wie Ihr Betrieb funktioniert.
Dieses Versprechen löst Scholz nun ein, wenn auch mit Zeitverzug. Ein Bundeskanzler hat eben viel zu tun. Auch beim Hessenbesuch. Der beginnt am Morgen beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, das vor kurzem 75 wurde. Der Kanzler gratuliert. Weiter geht's zum Frankfurter Flughafen zur Besichtigung eines neuen Gepäckscanners und wieder zurück nach Wiesbaden zum Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Die Branche klagt über massiven Fachkräftemangel. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel soll helfen. Und Scholz will Bürokratie abbauen.
Das wird noch mal ein bisschen Gesetzgebung erfordern in Zusammenarbeit mit den Ländern in Deutschland. Denn wir haben zum Beispiel solche Regelungen, dass selbst wenn das Auswärtige Amt und das Innenministerium, was die Sicherheitsfrage betrifft, und die Bundesagentur für Arbeit gesagt haben, kann kommen, noch mal eine von den 560 Ausländerbehörden in Deutschland auch Ja sagen muss, obwohl sie ja die gar nicht kennen.
Noch mehr Ideen gegen den Fachkräftemangel hat Nancy Faeser. Die Bundesinnenministerin begleitet den Kanzler. Oder andersrum. Schließlich will Faeser die Landtagswahl im Herbst für die SPD gewinnen und Hessens erste Ministerpräsidentin werden. Da kann sie Scholz Schützenhilfe gut gebrauchen und ein landespolitisches Profil.
Allein in Hessen werden in den nächsten 5 Jahren 180.000 Kräfte fehlen. Und das müssen wir einfach erfüllen. Und dafür stehe ich auch am 8. Oktober ein.
Das würde auch die Schreinerei in Mülheim am Main freuen. Denn der Mangel an Arbeitskräften ist auch im Handwerk eins der größten Probleme. Vielleicht kommt Olaf Scholz ja in 2 Jahren nochmal bei Wolfgang Krammwinkel vorbei, um zu überprüfen, ob seine Politik geholfen hat.
Bundeskanzler Scholz und Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Hessenwahl, Nancy Faeser, in Hessen. Über ihren Besuch hat Reporterin Simone Bese berichtet für uns. Fälle von möglichem sexuellen Missbrauch kleiner Kinder in Frankfurter Kitas haben nach HR-Recherchen diese Woche die Runde gemacht. 4 Erzieher, ob immer männlich oder auch weiblich, ist noch unklar, sind derzeit von ihren Aufgaben freigestellt. In 6 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Von insgesamt 9 Verdachtsfällen spricht das Landesjugendamt. Und immer gilt dabei die Unschuldsvermutung. Wie schwierig es allerdings ist, Schuld und Unschuld gerade durch Aussagen kleiner Kinder festzustellen, das erklärt unsere Reporterin Nina Michalk.
Reibende Bewegungen im Intimbereich, Hände Erwachsener in der Unterhose der Kinder bis hin zu Küssen der Geschlechtsteile. Von solchen Anschuldigungen spricht die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die in den Kita-Fällen ermittelt. Bei vielen Eltern dürfte das Ängste auslösen. Die Frankfurter Bildungsdezernentin Silvia Weber verspricht Aufklärung.
Natürlich ist jeder Fall ein Fall zu viel und jeder Fall muss aufgeklärt werden. Und dann werden wir am Ende dieser Prüfung sehen, was wir gegebenenfalls noch tun können. um ja, prophylaktisch unterwegs zu sein, die Situation zu verbessern.
Die Aufklärung solcher Anschuldigungen durch kleine Kinder ist eine hochsensible Angelegenheit, erklärt Ursula Enders. Die Erziehungswissenschaftlerin hat vor 30 Jahren in Nordrhein-Westfalen den Verein Zart Bitter gegründet, der Eltern und andere Betroffene von sexuellem Missbrauch berät. Schon gleich zu Anfang, sagt die Expertin, dürfe in einer Kita niemals von Verdacht, sondern müsse immer von einer Vermutung gesprochen werden.
Weil die Abklärung eines Verdachts ist die Aufgabe der Polizei. In dem Moment, wenn von Verdacht gesprochen wird, scheuen auch viele Menschen zurück und auch gerade Eltern geben dann viele Informationen nicht, weil sie nämlich keinen falschen Verdacht aussprechen.
Im zweiten Schritt, sagt Enders, müsse jede Kita in ihrem vorgeschriebenen Schutzkonzept bei Missbrauchsvermutung eine externe Beratungsstelle nennen, an die sich Eltern wenden können.
Sofern keine unabhängigen Stellen benannt sind von Einrichtungen, werden Eltern nur einen Bruchteil ihrer Beobachtungen berichten, weil sie genau wissen, dass es keinen Sinn macht, dass eine Einrichtung gegen sich selbst ermittelt.
Doch unabhängige Beratung ist in dem Schutzkonzept der Kita Frankfurt nicht vorgesehen. Vorgesehen ist an erster Stelle, dass die Kita-Leitung und der Kita-Träger informiert werden. Der Träger muss den Fall dann aufklären. Ein Schwachpunkt, kritisiert Enders.
Damit bleibt unberücksichtigt, dass es eine klassische Strategie eines Täters oder einer Täterin ist, sich mit der Leitung anzufreunden. Und wenn ein Täter in einer Einrichtung missbraucht hat, dann gibt es in dieser Einrichtung oft mehrere Missstände, wo etwas nicht funktioniert hat.
Kommt der Kita-Träger bei seiner Prüfung mit seinen eigenen Fachberatern zu dem Ergebnis, dass es keine belastbaren Hinweise gibt, wird der Fall eingestellt. Hält er den Fall für eine Gefährdung des Kindes, dann erst muss in einem zweiten Schritt das Stadtschulamt eingeschaltet werden, sagt Bildungsdezernentin Weber.
Dann geht man in eine vertiefte Prüfung und es gibt auch eine Meldung an das Landesjugendamt. Es ist aber auf jeden Fall sichergestellt, dass man mit verschiedenen Expertinnen auf die Tatsachen guckt, auf die Fakten, die bekannt sind, dass man weitere Gespräche führt, auch mit den Eltern.
Ohne eine fachlich kompetente und unabhängige Beratung der Eltern seien Beweise schwer zu ermitteln, sagt Enders. Zu oft seien Eltern eingeschüchtert oder Kinder durch falsches Fragen beeinflusst. Der Frankfurter Weg ist ihr daher suspekt.
Dieses Prüfverfahren erinnert mich an die Praxis der katholischen Kirche, die intern den Schutz Beschuldigter darstellt, aber die Betroffenen nicht im Blick hat. Und damit haben wir keine Möglichkeit einer Abklärung der Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtung.
Eine unabhängige Aufarbeitung von Missbrauchsvermutungen ist aber nicht nur für das Wohl der Kinder, der Eltern und auch der Kita-Mitarbeiter wichtig. Ohne sie scheitern am Ende auch gerichtliche Verfahren.
Das war ein Beitrag von unserer Reporterin in Frankfurt, Nina Michalk. Jahrzehntelang hat sie Probleme gemacht, die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Sie ist eine wichtige Brücke, ohne die die Pendlerinnen und Pendler in der Region aufgeschmissen sind. Nach langen 10 Jahren des Neubaus wird sie am Montag um 5 Uhr für den Verkehr geöffnet. Vorher, am Sonntag, gibt es noch eine Zeremonie mit Verkehrsminister. Reporterin Andrea Bonhagen.
Endlich geht es einen großen Schritt voran bei den Verkehrsproblemen rund um Wiesbaden. Die neue Schiersteiner Brücke ist komplett fertig. Genau gesagt sind es jetzt 2 Schiersteiner Brücken. Die eine steht seit 2017 mit ihren Pfeilern im Rhein. Die andere ist nun auch soweit. Nach 10 Jahren Bauzeit können es manche kaum glauben.
Jetzt am Montag, wenn das Ihr Ernst ist, dann freue ich mich sehr darüber. Hat lang genug gedauert. Eine immense Erleichterung.
Super. Ein langes Leid hat endlich sein Ende. Mein Mann, der musste immer jeden Tag pendeln.
Cool. Da freuen wir uns sehr. Das erleichtert den Verkehr und man kommt zügiger durch.
Franziska Spatz wohnt in Wiesbaden und arbeitet in der Mainzer Uniklinik. Sie fährt täglich über die Schiersteiner Brücke.
Es ist immer wieder spannend gewesen. Wenn man mal irgendeine Fortbildung hat und um 17 Uhr nach Hause fährt, dann merkt man schon, dass man eigentlich immer im stockenden Verkehr landet.
Wie viele Menschen in Mainz und Wiesbaden erinnert sich die Kinderkrankenschwester noch gut an den Komplettausfall der Brücke nach einem Baufehler 2015.
Das war die totale Katastrophe. Gerade in der Nacht, in der das dann passiert ist, da hatte ich tatsächlich auch Nachtdienst und da kam fast kein Frühdienst zum Dienst.
Auch für Markus Thurn vom Mainzer Baustoffhändler Köbig waren 2 Monate Brückensperrung eine Katastrophe. Die Sperre für Laster dauerte noch länger.
Das war das Schlimmste. Das hat unser Unternehmen über 1 Million gekostet. Und ich rede nicht von Umsatz, weil wir im Grunde genommen den Rheingau für ein Jahr nicht erreichen konnten.
Der immens angewachsene Verkehr, auch der Schwerlastverkehr, hatte der alten Brücke von 1962 geschadet, erklärt Alexander Pilz von der Autobahn GmbH. Dazu kam das bei Schnee gestreute Salz.
Die Betonüberdeckung über dem Stahl war zu gering, sodass dort das Salz dazu führt, dass der Stahl korrodiert. Und das schwächt sozusagen das Bauwerk.
Der Fehler soll behoben sein. Kosten des Neubaus 250 Millionen Euro. Fabian Lauer von der IHK, Spezialist für Wirtschaftspolitik.
Dass die Brücke jetzt nach so langer Zeit wieder voll zur Verfügung steht, das sorgt natürlich schon für ein kollektives Aufatmen bei allen Pendlerinnen und Pendlern, aber natürlich auch bei den Unternehmen. Die vergangenen 10 Jahre waren da schon sehr hart.
Wiesbaden wartet nun noch darauf, dass die zweite wichtige Brücke, die Salzbachtalbrücke mit der A66, im Dezember fertig wird.
Die Pendler können aufatmen, denn die Schiersteiner Brücke wird am frühen Montagmorgen geöffnet. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat für uns darüber berichtet. Und wir bleiben in Wiesbaden. Auf dem Marktplatz in Wiesbaden hat die 46. Rheingauer Weinwoche begonnen. Fast 100 Winzer aus dem Rheingau stellen ihren Jahrgang 2022 vor. Und es gibt Wein aus der Partnerstadt San Sebastian in Spanien. Reporterin Birgitta Söhling macht uns schon mal Lust auf ein gemütliches Gläschen.
Auf dem Schlossplatz ist es wuselig. Zwischen Rathaus und Landtag verteilen sich die hölzernen Weinstände. Tische und Bänke stehen schon, Lichterketten hängen in den Bäumen. Winzer Frank Schönleber aus Österreich-Winkel legt den Akkuschrauber aus der Hand.
Weinfest ist ja für uns, sage ich mal, ein Highlight jedes Jahr. Ist natürlich auch arbeitstechnisch wirklich ein Berg, den es zu bewältigen gilt. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Fest mit sehr vielen Stammgästen. Wir freuen uns riesig, ja.
Frank Schönleber war schon als Knirps dabei. Seine Eltern gehörten 1975 zu den Mitbegründern. 8 Weinstände waren es damals. Mittlerweile schenken rund 100 Rheingauer Winzer hier ihren neuen Jahrgang aus. Typischerweise Riesling und Spätburgunder, aber auch andere Weine.
22 war sehr ordentlich. Ich finde, die Weine haben eine sehr schöne Frucht, sind ein bisschen weniger alkoholbetont, weil es nicht ganz so heiß war. Und Weine präsentieren sich sehr gut, laufen das ganze Jahr schon sehr, sehr gut im Verkauf. Also Leute haben Spaß mit dem Wein.
Rund um das Wiesbadener Rathaus geht es in den nächsten 10 Tagen gesellig zu. Man trifft Nachbarn und Freunde, verabredet sich nach der Arbeit mit Kollegen.
Es ist sehr schön hier, eine aufgeräumte Stimmung.
Dass man Leute wieder sieht, die man vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen hat. Jedes Jahr kommt eine Schulkameradin von mir aus Florida.
Dazu gibt es Live-Musik auf 3 Bühnen und Herzhaftes vom Grill oder Imbiss. Klassiker wie Spundekäse oder einfach ein paar Käsewürfel. Winzer Ralf Schut aus Kiedrich räumt gerade noch Flaschen und Gläser ein. Seine Weinberge stehen gut da, sagt er. Der Regen in den letzten Wochen hat den Reben gut getan. Aber bis zur Lese Ende September wünscht er sich jetzt
so ein Klima wie heute. Klar ist halt, dass wir jetzt die Sonne brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn wir jetzt bis zum Herbst keinen Niederschlag haben, haben wir genug Restfeuchte, die jetzt über diese letzten 3 Wochen in den Boden kamen.
Und auch das Weinfest profitiert natürlich davon, wenn die Sonne lacht. Dann macht es nämlich umso mehr Spaß, einen der 1000 Weine zu probieren, die Winzer wie Winfried Schumacher aus Kiedrich mitgebracht haben.
Das ist das größte Weinfest in Deutschland und als Rheingauer Winzer sollte man schon hier dabei sein. Es macht auch Spaß, man wirbt viele Kunden natürlich auch und es macht Freude, es ist halt Lebensfreude pur. Und Wiesbaden ist Rheingau und Rheingau ist Wiesbaden.
Über die Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden bis zum 20. August hat uns Reporterin Birgitta Söhling informiert. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.